Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste. Schön, dass ihr da seid. Ich heiße euch auch willkommen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Hier und dort wurde schon gehört und weitergesagt, wir wollen heute ein Buch anfangen, und zwar ein Brief, den Epheserbrief. Und wir wollen den ganzen Epheserbrief mal durchgucken und zusammen durchnehmen als Gemeinde. Ich denke, gerade dieser Brief ist ein sehr gewinnbringender Brief, denn er wurde geschrieben an eine Gemeinde, die relativ stabil war, die einen sehr segensreichen Einfluss hatte und die dennoch im Glauben auch noch wachsen sollte. Sie sollte nicht da bleiben, wo sie war. Und genau, wir wollen uns heute mal den gesamten, wir wollen erstmal Kapitel 1 anschauen heute. Und um da ein bisschen mehr einzusteigen und visuell auch sich das so ein bisschen vorstellen zu können, lasst uns ein paar Daten mal angucken, wie es früher in dieser Zeit war. Und zwar zunächst einmal, Paulus hat das Ganze geschrieben, da war er nicht ein freier Mann, sondern er war in einer sozusagen Untersuchungshaft in Rom im Gefängnis. Er hat es überhaupt nicht leicht, aber dennoch diente er dem Herrn und schrieb diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus, 60 bis 62 nach Christus circa war das. Und diese Gemeinde, die war, als sie den Brief bekam, 5 bis circa 8 Jahre alt, also noch relativ jung, aber sie war schon gut organisiert, hatte Älteste, eine Ordnung, eine biblische Ordnung sozusagen. Und sie war das Missionszentrum von ganz Kleinasien, in dem ganzen Bereich dort. Sie haben sehr stark missioniert, sehr viele Menschen sind zum Glauben gekommen durch diese Gemeinde. Und ja, lasst uns mal gucken, in welcher Stadt lebte diese Gemeinde? Wir lesen Ephesus, aber was für eine Stadt war das denn? Das war zunächst einmal eine Handelsstadt. Die Römer hatten alles eingenommen, auch Kleinasien, die heutige Türkei, damals noch Griechenland. Und es war so, dass diese Stadt Handel getrieben hat. Es war die größte Handelsstadt in Kleinasien. Es war eine Metropole. Das war nicht einfach eine Stadt wie Coesfeld, ein kleines Kaff sozusagen, sondern 250.000 Menschen haben dort gewohnt. Und das ohne Industrie, das muss man sich vorstellen. Also es war sehr viel los. Das war Ephesus, das war kein kleines Dorf. Und da stand eins der 7 Weltwunder in dieser Stadt. Also das waren stolze Menschen, die hatten ein Weltwunder bei sich stehen. Ein riesiger Tempel. Damals hieß er der Tempel der Diana, aber eigentlich war es der Tempel der Artemis, der Göttin Artemis. Und ja, das war alles riesig. Das kann man sich nicht so ganz ausmalen alles, aber es hilft schon zu sehen, mit was hatten diese Menschen in Ephesus, besonders die Christen, mit was waren sie konfrontiert? Mit einem Haufen Gläubigen, die geglaubt haben, für über 600 Jahre gab es diesen Tempel, die geglaubt haben an Artemis, die Göttin der Jagd und der Fruchtbarkeit. Und also es war eine relativ bunte Stadt. Viel ging es da um Magie, um Geld, um Macht. Und generell, nochmal um den Brief jetzt zu gucken, jetzt haben wir so ein Bild bekommen von Ephesus von damals, ja, eine sehr große Stadt, sehr reiche Stadt. Nun zum Brief, den wir angucken werden. Die ersten 3 Kapitel, das sind ja 6 Kapitel insgesamt, die ersten 3, die sind sehr theoretisch, sehr theologisch. Sehr viel Wissen hat da Paulus diesen Christen in Ephesus geschrieben, damit sie für die nächsten Kapitel 3 bis 6 gewappnet sind. Damit sie wissen, ah ja, deswegen hat Paulus das gesagt da am Anfang und das und ich muss das und das und das machen. Also das Fundament hat Paulus ihnen gegeben in den ersten 3 Kapiteln. Aber ich denke auch, dieses Fundament der Theologie hat Praxis und muss praxisrelevant immer sein. Sonst ist es wertlos. Auch für uns heutzutage. Lasst uns nun einmal das erste Kapitel, die Verse 1 bis 14 lesen, komplett am Stück. Ich bin mir sicher, die Epheser, die haben den ganzen Brief am Stück gelesen. Wir lesen aber erstmal nur die ersten 14 Verse des ersten Kapitels zusammen und wir besprechen heute die ersten 9 Verse nur. Das ist schon viel. Dann lasst mich beginnen. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen, in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl, was im Himmel als auch was auf Erden ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf dem Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, das fällt hier jetzt nicht auf. Wir haben eine moderne Übersetzung. Aber tatsächlich ist es so, dass von Vers 3 bis Vers 14, das Ganze ist ein Satz, den Paulus geschrieben hat. Es sind eigentlich nicht mehrere Sätze, sondern es ist alles ein Satz, der verschachtelt ist, der viele Themen enthält und wo es sich lohnt, wirklich da einmal genauer reinzugucken, Vers für Vers, was denn der Herr dir, mir und auch der ganzen Gemeinde heute sagen möchte. Lasst uns deswegen für uns selbst hören und nicht für den Nachbarn, wie wir das so gut können. Ich lese zunächst einmal den Vers 1 nochmal vor, damit wir den so vor Augen haben. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die heiligen Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Hier sehen wir ganz klar, der Absender ist Apostel Paulus, wie so ein Brief geschrieben. Ne? Absender steht drauf, Empfänger ist die Gemeinde, die Gläubigen, die Heiligen in Ephesus. Und das war damals schon so, heute ist es auch so. Nun stellt sich Apostel Paulus vor. Er stellt sich als Apostel vor. Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. Ja, das hört sich groß an für uns. Das ist etwas, was keiner von uns sagen kann. Ich bin Apostel, Paulus konnte es sagen. Aber wenn man sieht, in der damaligen Zeit, das Wort war im allgemeinen Wortschatz auch bekannt. Das war nicht irgendetwas ganz Besonderes, was die Leute abstrakt nur kannten, so wie wir. Es war kein theologischer Begriff, sondern es bedeutete, er hatte einen Auftrag. Er war Beauftragter. Er war sozusagen ein Botschafter und seine Botschaft war das Wichtige. Es war nicht Paulus. Er nennt sich hier nur mit Vornamen und gibt die Verantwortung und auch die Ehre an Jesus Christus und an Gott, seinem Willen, ab. Er unterstellt sich Gott hier ganz klar, obwohl er so ein bedeutender Mann war. Ja, Apostel Paulus war hochintelligent. Wir wissen nicht, was für ein IQ er hatte, aber er konnte bestimmt 4 Sprachen. 3 mit Sicherheit wissen wir, Aramäisch, Griechisch, Hebräisch und sehr wahrscheinlich auch Latein, weil er war ja römischer Bürger, hat sich auf sein römisches Recht berufen und war dadurch auch inhaftiert in Rom irgendwann. Also sehr wahrscheinlich konnte er auch diese Sprache und er war studiert. Er war unter Gamaliel, hat er gelernt und dennoch, egal wie viel dir der Herr gegeben hat, es ist eine Leihgabe. Dessen war sich Paulus bewusst. Und er war sich bewusst, dass er unwichtig ist. Und so muss es uns auch gehen. Wir sind unwichtig. Wir sollen Knechte sein des Herrn, der wichtig ist. Er ist der Mittelpunkt oder er sollte der Mittelpunkt unseres Lebens sein, besonders als Christen. Das ist, ihm gebührt diese Ehre. Und ja, Gott gebührt alle Ehre. Halt mir das fest. Das ist wichtig in diesem Satz. Und dann spricht er die Christen an. Wie spricht er sie denn an? Heilige und Gläubige. Ja, die sind jetzt gerade, ich weiß nicht, wie lange sie gläubig sind, wenn vor 5 bis 8 Jahren, als sie diesen Brief empfangen hatten, die Gemeinde gegründet wurde, vielleicht noch 2 Jahre davor gläubig. Sie waren relativ jung im Glauben, noch nicht so erfahren. Heißt nicht, dass sie nicht viel wussten, aber die Erfahrung, die Beziehung zu Jesus, sie wächst mit den Jahren auch, sollte wachsen. Und dennoch, sie haben direkt diese Bezeichnung heilig und gläubig. Sie waren es direkt. Und es ist wichtig zu verstehen, hier spricht Paulus einen Status an. Wir als wiedergeborene Christen, wir werden nicht langsam heilig und heiliger und am heiligsten, sondern wir sind direkt Heilige und wir sind direkt die Gläubigen, wenn wir Gläubige sind. Das eine gehört mit dem anderen zusammen. Ja, das trennt Apostel Paulus nicht und das ist ganz bewusst. Er wird ja geführt durch den Heiligen Geist. Wir können nicht sagen, ich bin gläubig, aber leben ein ungläubiges Leben oder ein unheiliges Leben. Nein, diese Begrifflichkeiten, die gehören zusammen. Und das bedeutet, wenn ich euch jetzt sagen würde, ich bin der heilige Johannes, das hört sich irgendwie lächerlich an, oder? Aber so ist es. Genauso sieht mich Gott und genauso sieht er euch. Er sieht uns als Heilige und als Gläubige, als seine Kinder, als seine Auserwählten. Und das ist, wie Gott uns sieht und wir sollten uns einander auch so sehen. Das hilft, von dem anderen wirklich Respekt zu haben. Wenn jemand anders gläubig ist, dann fürchte Gott. Fürchte Gott und liebe ihn, ja? Und sei dir bewusst, du stehst vor einem heiligen Menschen. Aber nichtsdestotrotz geht es um einen Status. Es geht hier um einen Status in diesem Grußwort. Und es ist wichtig zu verstehen, dass das, was in der orthodoxen Kirche gemacht wird, in der katholischen Kirche, und ich weiß nicht, wo noch überall, es gibt ja viele Glaubensrichtungen und Religionen, dass man den Menschen verehrt, anstatt den Schöpfer zu verehren, dass man Heilige anbetet und denkt, dass sie eine Macht besitzen. Das ist ein Irrglaube, ein großer Fehler, denn Gott gebührt die Ehre, auch wenn wir Heilige sind. Wir gehen gleich nochmal auf diesen heiligen Status ein, später in den folgenden Versen, und wollen mal gucken, was es damit auf sich hat. Aber stellt euch vor, ich bin Heiliger, nicht weil ich mich so verhalte in erster Linie, sondern weil ich ähnlich wie ein reicher Mensch etwas erbt von seinen Eltern. Es ist unverdient. Ich kann nichts dafür, dass Gott mich als Heiliger betitelt. Dass er mir diesen Status gegeben hat. Und genauso wenig könnt ihr etwas dafür. Wir verdienen das auf keinen Fall. Aber Gott in seiner Gnade und in seiner Weisheit hat sich dafür entschieden. Nun wollen wir weiter gucken. Jetzt kommt es zum eigentlichen Gruß an die Gemeinde. Im Vers 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Hier begrüßt jetzt Paulus mit einem sehr ungewöhnlichen, sehr kuriosen Gruß diese Geschwister. Warum? Gnade und Friede ist doch ein schöner Wunsch an die Geschwister, aber das war nichts Normales. Die Juden haben sich begrüßt mit Shalom und die Griechen mit Charis, was Gnade heißt. Heutzutage Cherete, da ist noch Freude mit eingebunden. Aber sie begrüßen sich nie mit beiden Sachen. Das ist ein kulturelles No-Go, was hier stattgefunden hat. Das geht nicht. Und viele Ausleger sagen, ja, das hat damit zu tun, dass der Apostel Paulus der Apostel auch für die Heiden ist, was ja auch stimmt. In der Bibel sehen wir das ja. Er hat ganz besonders sogar uns als Heilige angesprochen. Auch hier hat er Nichtjuden als Heilige angesprochen. Und er begrüßt sie mit Gnade und Frieden. Es ist schön, diese Theologie zu haben, aber was nützt uns das in der Praxis? Das ist die Frage, die mir auf dem Herzen immer wieder brennt, weil wir verrennen uns in der Bibel und gucken, naja, das Wissen ist spannend und das Wissen ist spannend, aber was will Gott, dass ich in meinem Leben ändere? Was will Gott, dass ich nicht nur verstehe, sondern dass es ins Herz übergeht? Und hier sehen wir in diesem Grußwort etwas viel Wichtigeres für mich, für meine Praxis, für meinen Alltag und auch für die Christen damals. Und für uns alle, denke ich, in dieser Ansprache, in dieser Grußformel, Gnade und Friede. Ja, wir brauchen die Gnade Tag für Tag, denn wir versündigen uns Tag für Tag. Und wenn wir Vergebung erlangen, wenn wir Nachfolger Jesu sind und Buße tun und es uns leid tut, dass wir uns verrennen, dass wir sündigen und zurückkommen zu Jesus Christus, so ist er gnädig und gerecht und treu und er vergibt uns unsere Sünden, wissen wir, und wir erlangen einen Frieden. Ja, das ist nicht zufällig, dass das gebraucht wird. Es ist nicht allein die kulturelle Formel, die hier gesprengt wird, sondern es geht darum, dass wir wirklich in einer lebendigen Beziehung stehen mit Gott, mit dem Allmächtigen, mit unserem Schöpfer und mit dem Herrn Jesus Christus. Und ja, deswegen betont er es auch so. Ja, also bleibt in der lebendigen Beziehung mit Gott. Das ist wichtiger als eure Kultur. Der Herr möchte jeden Menschen erreichen, egal was für eine Nationalität er hat, egal wie wertvoll er seine Kultur erachtet. Wir sind befreit von unserer Kultur, die uns binden möchte und auch bindet, hin zur Kultur Gottes. Wir sind Kinder Gottes und wir sind eine ganz neue Nation. Ja, und diese Gnade wünscht er ihnen herbei von Gott und dem Herrn Jesus Christus. Also wir sehen einfach, halten wir das mal fest, es ist gut, viel zu verstehen in der Bibel. Aber es ist auch wichtig, es so zu verstehen, dass es für dich ist und für mich. Damit du und ich, dass wir uns ändern, damit wir nicht so bleiben und in die Falle geraten, die Theologie leider auch mit sich bringt. Dass man einfach nur da drin, in diesen Gewässern bleibt. Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Er preist Gott und er würdigt ihm der Ehre. Er sagt, Gott, der Vater, er ist würdig, Ehre zu empfangen. Und Paulus nennt erneut den Herrn Jesus Christus Herrn. Wir erinnern uns, er ist in Gefangenschaft, kein freier Mann. Und eigentlich haben die Römer ihn in Ketten gelegt, aber er sieht nicht die Römer als seinen Herrn an, sondern Jesus Christus. Und wir wissen auch von anderen Situationen, die Paulus erlebt hat, er freute sich in seiner Gefangenschaft. Er freute sich nicht, weil er das Leiden mochte, sondern um das Evangelium. Weil jetzt, dadurch, dass er Gefangener war, würde sein Zeugnis wachsen, es würde unnatürlicher wirken, würde er sich freuen und das Evangelium würde umso mehr an Kraft gewinnen. Ja, keiner schreibt voller Freude Briefe aus dem Gefängnis heraus und ermutigt die Menschen draußen, die eigentlich gar nicht den Trost brauchen. Jeder würde sich selber ja trösten wollen in dem Gefängnis und in dem Leid, so geht es mir. Da mag ich Trost, ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr hart zu euch selber seid, wie ihr zu euch selber seid, wenn es euch schlecht geht, aber generell sehen wir hier eine ganz andere Haltung von Paulus. Er bezeichnet Jesus als Herrn und ist fröhlich. Fröhlich wegen den Segnungen, die wir gleich angucken. Aber ist es bei uns auch so, wenn uns Leid begegnet, dass wir uns freuen? Ist es so, dass wir uns freuen, weil vielleicht unser Zeugnis wächst oder weil wir Erfahrungen mit Gott machen und wir wachsen ja aus Leid. Wir wachsen nicht aus, wenn es uns gut geht. Ja, da machen wir die Sünden. Da ist die Gefahr der Sünden groß. Und im Leid spricht Gott zu uns und will uns verändern. Und er bildet uns. Und darüber dürfen wir uns freuen. Ja, das ist paradox, aber so ist es. Und wir wünschen uns immer, ich wünsche mir das immer, dass es mir besser geht. Und Jesus Christus, er lag auf Steinen. Er hat sein Haupt auf Steinen ausruhen können. Ja, ich weiß nicht, keiner von uns schläft auf Steinen. Ich denke, wir alle haben Luxus und Wärme in unseren Häusern. Und er ist der Herr, wir sind die Knechte, wir streben aber immer größer zu sein als unser Herr. Ja, er hat alles gegeben, er hat ein Leben voller Leid gehabt und wir wollen immer das Bessere. Und es ist wichtig, runtergeholt zu werden von unserem Drang, den wir haben, dass wir immer dürsten, dass wir irgendwie aufsteigen, immer etwas Besseres. Das ist nicht gesund für einen Christen. Das ist widersprüchlich. Wir wollen ja Jesus Christus nachfolgen. Er hat nicht nach dem Höheren gestrebt, sondern er hat gedient. Er hat sich wie ein Knecht verhalten, hat Menschen die Füße gewaschen, wie wir wissen. Und genauso sollen wir ihn als Vorbild nehmen und letztendlich diesen Drang, den wir haben, den wir alle, denke ich, haben, dieses Streben nach mehr, das Streben nach Glück, gibt's ja auch einen Film für, dass wir das ablegen das ist nichts Gesundes für uns, das macht uns unglücklich. Und dafür sind wir nicht hier auf dieser Erde. Und Paulus ehrt letztendlich Gott, gibt ihm, preist ihn, lobt ihn dafür, dass Gott den Segen herbeigeführt hat. Und zwar, er sagt hier im Vers 3, im Teil B, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Also jeder geistliche Segen ist schon da gewesen. Und der steht bereit. Wie? Was ist damit gemeint? Vielleicht unterscheiden wir erstmal den Segen. Hier steht ganz klar geistlicher Segen. Hier steht nicht, dass unser Portemonnaie wachsen wird, dass unsere Gesundheit zunehmen wird, sondern es geht um einen geistlichen Segen. Ja? Im Alten Testament, ich weiß, ihr wisst das, aber das ist wichtig zu sagen heutzutage, da gab es den materiellen Segen. Wenn die Menschen sich mit Gott gut verstanden haben, wenn sie wirklich gehorsam waren, dann hat er sie gesegnet. Sie haben eine große Herde bekommen, Gesundheit, viele Kinder, ihnen ging es gut. Und das ist uns nicht gegeben, das ist uns nicht versprochen. Das ist wichtig festzuhalten. Uns ist aber viel mehr versprochen, ein viel größerer Segen als der materielle, nämlich der geistliche. Das ist der wertvollere Segen. Man sieht ihn nicht, hier und dort kann man ihn erblicken, aber man erahnt ihn viel mehr. Und auch in dem Grußwort sehen wir schon, worüber dieser Segen handelt. Heilige und Gläubige. Ja, wir sind Heilige. In Gottes Augen bist du heilig. Und so wird er dich auch empfangen als sein heiliges, gerechtes Kind. Und unser Segen besteht in dem Opfer Jesu Christi letztendlich, dass wir ja reingewaschen sind als wiedergeborene Christen, als seine Nachfolger. Und dass wir Kinder sind, die in seiner Gerechtigkeit leben dürfen, in Jesus Gerechtigkeit, in Gottes Gerechtigkeit. Und das ist dieser himmlische Segen, der erwähnt wird. Und deswegen lobt Paulus Gott. Jetzt gehen wir weiter in Vers 4. Hier wird es sehr spannend. Ich weiß nicht, wer schon seine Hände innerlich reibt. Was wird er über Erwählung sagen? Lasst uns mal den Vers 4 angucken. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt. Bevor diese Erde erschaffen wurde, hat Gott uns schon auserwählt. Also Erwählung ist richtig oder nicht. Es gibt ja die Erwählungslehre, die Prädestinationslehre. Ja, dann gibt es den großen Streit der Theologen, die Calvinisten gegen die Arminianer, und man verfällt in Streitigkeiten. Und ganz besonders dieser Vers wird gebraucht, um Streit zu führen. Aber wenn wir den Vers genauer angucken, dann geht der gar nicht um unser Heil. Da geht es gar nicht um die Ewigkeit. Es geht um was ganz anderes in diesem Vers. Und wie schnell lesen wir die Bibel mit theologischen Augen? Vorgeprägt, anstatt durch den Heiligen Geist geführt zu erkennen, was denn der Herr hier sagen will. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, wozu auserwählt? Jetzt steht hier in Teil B nämlich, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. In Liebe. Es geht gar nicht um unsere Errettung, wie es uns immer lieb ist. Die Errettung ist so wichtig. Nein, es geht um deine und meine Heiligkeit. Es geht darum auch, dass wir tadellos leben und vor ihm stehen können. Und tadellos ist kein Status, den wir bekommen haben. Das heißt, es geht um eine gelebte Heiligkeit. Hierbei geht es nicht mehr um die Heiligkeit, die anfangs im Grußwort erwähnt wurde, sondern es geht darum, wie heilig bist du? Wie heilig bist du als Christ, als Nachfolger? Und es war Paulus wichtig, den Geschwistern in Ephesus zu sagen, ihr lebt in einer Stadt, schön und gut, die groß ist, die voller Sünde ist, ihr sollt heilig sein. Und nicht nur heilig, ihr sollt tadellos sein. Das heißt, man kann keinen Anstoß an euch haben. Nicht die Christen und auch nicht die Nichtchristen können euch vorwerfen, ihr seid am Sonntag so und in der Woche seid ihr anders. Und wenn ihr einen Tadel habt, müsst ihr dafür sorgen, dass er verschwindet. Das heißt, um Vergebung beten, die Sünde einander vielleicht auch beichten und bekennen und aufzuräumen mit der Unordnung in eurem Leben. Das ist das, was Paulus hier meint. Hier geht es nicht um die Erwählung, wie wir es so gerne hätten, sondern es geht um unsere gelebte Heiligkeit und dass sie so heilig ist, dass wir keinen Tadel haben. Das heißt, um ganz praktisch zu sagen, dass ich nicht nur nicht am Sonntag nicht saufe, nicht fluche oder rauche oder rumhure. Nein, die ganze Woche nicht. Ich weiß nicht, das sind schon harte Begriffe, ne, diese Sünden, die ich genannt habe, aber genau darüber spricht doch die Bibel. Genau darum geht es, dass wir uns distanzieren von diesen Sünden. Und Gott kann einem dabei helfen. Sonst würde er uns das nicht auferlegen. Er gibt uns ein Joch, was leicht ist. Er zieht mit in diesem Joch. Ja, die Last, die er uns gibt, diese Aufgabe, das zu erfüllen, das ist machbar. Und er sagt, ich meine, im Petrus steht's, seid heilig, denn ich bin heilig. Steht auch im Alten Testament. Und das ist dem Herrn wichtig. Und es wird genannt hier. Und dennoch prägt uns als Christen die Frage, was darf ich? Mama und Papa, was darf ich denn als Christ? Kennt ihr diese Frage, ihr, die ihr Kinder habt? Oder erinnert ihr euch an eure Kindheit? Was darf ich als Christ? Warum fragt man diese Frage? Das hat nichts mit dem Streben nach Heiligkeit zu tun, sondern ganz anders. Man sehnt sich nach so einer Liste, nach Möglichkeiten, die man ganz offensichtlich hat. Die heißen eigentlich Freiheit in Christus, diese Möglichkeiten. Da fallen Fragen drunter wie, darf ich ein Tattoo, darf ich Piercings, darf ich meine Haare färben, darf ich rauchen, darf ich trinken, darf ich eine Beziehung vor der Ehe haben und lauter Fragen, die einen bewegen vielleicht als Menschen. Die Fragen sind wichtig. Aber man fragt, darf ich das? Was darf ich? Was darf ich in meiner Freiheit? Aber die Frage, die zeigt schon, dass du nicht bereit bist, etwas aufzugeben, sondern dass du mehr haben möchtest, dass du nicht bereit bist, dich unter Jesus zu stellen als Knecht, sondern du rebellierst gegen ihn. Es zeigt, dass du dich ausleben willst, anstatt ihm nachzufolgen. Er ist nicht das Zentrum deines Lebens, sondern du bist immer noch der Chef, der auf dem Chefsessel sitzt. Und das muss sich ändern. Diese Frage ist eine Frage, die wir immer wieder haben, die jeder Einzelne sich stellen muss. Wann stelle ich mir diese Frage? Und wir werden sehen, wir müssen aufräumen in unserem Leben. Und die wichtigere Frage ist, was willst du, Herr, dass ich mache? Was ist der Wille von Jesus? Ja? Ich habe mir irgendwann die Armbänder, what would Jesus do? Was würde Jesus machen? Würde er die Musik hören, die ich höre? Würde er den Vorbildern nachfolgen, die ich nachfolge? Würde er die Inhalte konsumieren und die Zeit reinstecken in Medien, die ich reinstecke? Ja, all diese Punkte führen uns dazu, Sachen abzulegen. Man muss sie ja erstmal erkennen, um sie abzulegen. Und das ist wichtig, das gehört dazu. Und denn Gott möchte der Mittelpunkt eines jeden Lebens sein. Und er verdient es, der Mittelpunkt zu sein. Und das ist eine sehr schwere Lektion, die hier an die Epheser, aber auch an uns beschrieben steht. Und das Schöne ist in diesem Vers, im Vers 4, da steht in Liebe, das Ganze, wir werden in Liebe vor Gott gestellt, ja. Die Liebe wird eine Menge Sünden bedecken, steht auch in der Bibel. Und die Liebe ist Jesus Christus selbst. Er bedeckt die Sünden, er reinigt sie, er radiert sie aus, wenn wir Buße tun und zu ihm gehen und um Vergebung bitten, dann ist er wirklich treu und gerecht und er macht es. Er hält sich an sein Wort. Dafür ist er letztendlich gestorben. Dafür hat er sein Leben gerne gegeben, wie wir später sehen werden. Ja, und das Schöne ist, durch sein Blut sind wir gerecht. Ja, nicht durch unsere Taten, sondern durch sein Blut. Das heißt, selbst wenn ich versuche, heilig zu leben, dann hilft mir das nicht, gerecht zu werden. Ich bin schon gerecht. Wie wir gesehen haben, ich bin schon heilig, aber ich soll auch so leben. Es soll keinen Widerspruch darstellen, mein Status zu meinem Leben. Und das Schöne ist, Gott sieht uns nicht nur als Gerechte, sondern als seine Kinder. Vers 5, da sehen wir das. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Nun, Gott hat etwas bestimmt und das vorher. Er hatte schon davor bestimmt. Hier geht es erneut nicht um die Erwählung, sondern es geht darum, er hat etwas ganz anderes bestimmt. Wie wir diesen Status erreichen letztendlich, wie wir Kinder Gottes werden, wie wir die Sohnschaft erlangen, das hat er vorher bestimmt. Schon vor Grundlegung der Welt stand der Plan, dass Jesus Christus letztendlich am Kreuz sterben würde. Das ist vorherbestimmt worden und diese Sohnschaft wird hier erwähnt. Ich möchte ganz gerne nochmal 2. Korinther aufschlagen. 2. Korinther, weil hier stehen nur die Söhne, aber das ist nicht so bei Gott. Sie sind genauso wichtig, die Töchter. Sie sind auch Menschen, für die er gestorben ist. Und sie hat er genauso lieb. Da ist kein Unterschied. 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 18. Da steht geschrieben, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ja, also er liebt uns. Er liebt uns und hat bestimmt zu sterben, seinen Sohn zu opfern, seinen geliebten Sohn. Und wie es im Vers 6 später stehen wird, er ist der geliebte Sohn. Er hatte Jesus Christus lieb. Es tat ihm weh, ihn gehen zu lassen und diesen Plan zu machen, diesen Plan zu vollenden, zu vollbringen. Und es musste aber geschehen, damit wir Söhne und Töchter werden können, wie wir gerade eben gelesen haben. Und das Herrliche ist, ja, dass wir seine Kinder sind und dass Jesus Christus, ja, nicht nur einfach am Kreuz gestorben ist, nein, er wurde Mensch, er hat die Herrlichkeit verlassen, er hat gelebt mit dem Ziel zu sterben, er hat gedient, er war Knecht, hat uns ein Vorbild hinterlassen, er, der lebendige Gott, wurde Mensch und ist am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben dort gelassen, um für meine Bosheit zu bezahlen, die ich in der Woche tagtäglich produziere. Und dann ist er auferstanden und er hat, er ist wieder emporgefahren und hat diese Erlösung vollbracht. Er hat den Plan des Vaters, der vorherbestimmt war, vollbracht. Und nun sind wir Söhne und Töchter, wenn wir dies wollen. Und das ist nicht einfach wie eine Adoption. Ich habe mir das immer so vorgestellt, wie eine Adoption, wenn Eltern, das ist so eine große Liebe und Aufopferung von Menschen, wenn sie ein Kind adoptieren, was sich sehnt einfach nach Liebe, nach Eltern, nach Geborgenheit, nach einer Zukunftsperspektive auch. Und ein kleines Beispiel, die haben sehr große Sehnsucht. Ein kleines Beispiel, ich hatte in meiner Kindheit eine Phase als Teenager, da sind wir gerade umgezogen und ich hatte keine Freunde, noch nicht in der Zeit. Mir ging es sehr schlecht, ich hatte so fast so eine Depression, ein Gefühl einfach nur. Ich wusste nicht mal damals genau, was Depression ist, aber für mich war das ganz schlimm. Ich hatte keine Lust mehr zu leben. So schlecht ging es mir. Obwohl ich Eltern hatte, die mir Liebe gegeben haben, wo ich geborgen war. Jetzt stellen wir uns mal vor, wie es wirklich Waisen geht, die keine Eltern haben, die teilweise einen sehr harten Alltag haben. Ja, es muss schwer sein. Ne? Sie sehnen sich nach Liebe. Aber diese Liebe, die sie dann von den Eltern bekommen, auch wenn sie schön und wertvoll ist, ist nicht vollkommen. Der Mensch wird nicht satt durch die Liebe des Menschen. Wir sehnen uns immer nach Liebe von Menschen, nach Aufmerksamkeit. Das ist die Sehnsucht nach Liebe. Und jeder Mensch, der lebt, sehnt sich danach. Aber die vollkommene Liebe kommt nur von unserem Herrn Jesus Christus. Und deswegen geht es hier nicht um eine Adoption. Es geht um viel mehr. Wir sind leibeigene Kinder. Wir sind leibeigene Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Wir werden durch die Wiedergeburt bekommen wir einen neuen Geist. Wir sind ganz neu, von Grund auf neu. Alles ist neu. Wir sind eine neue Kreatur, sagt die Bibel. Und nicht nur das, wir wissen auch, in der Auferstehung bekommen wir einen neuen Körper. Auch wenn diesen alten Körper auch der Herr erschaffen hat. Ja, wie wir wissen, er formte uns im Mutterleib. Und so können wir wirklich sagen, wir sind Kinder Gottes, vollwertige Kinder. Nicht so irgendwie dazugekommen plötzlich, nein, wir sind vollwertig Kinder Gottes. Es ist nicht falsch, wenn du sagst, Jesus Christus ist mein großer Bruder. Es ist so. Es ist genau das ist der Plan gewesen. So wie Jesus Christus Sohn Gottes ist und auch Gott selbst ist, so schwer wie es ist zu verstehen, sind wir auch Söhne und Töchter Gottes. Das Gute ist, wir erlangen nicht den Status eines Gottes. Nein, wir bleiben Söhne und Töchter und sind ein heiliges Priestertum, werden wir auch bezeichnet. Wir haben viele Titel in der Bibel als Gläubige. Und es ist eine riesengroße Ehre, aber es ist auch etwas, was ich nicht verstehen kann. Da hört es bei mir auf. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich finde, das ist so eine große Gnade, so eine große Ehre, dass der Schöpfer selbst sich geopfert hat einmal und Mensch wurde, gestorben ist, damit wir Söhne Gottes werden können, damit wir Brüder und Schwestern von Jesus Christus sein können. Das ist enorm. Das ist eine enorm große Wahrheit, die wir hier sehen. Und es ist herrlich, das zu sehen. Ja, und das musste alles den Ephesern damals bewusst werden. Sie konnten nicht einfach Hauptsache Aktionismus betreiben. Nein, es war wichtig auch, dass das Fundament stimmte. Obwohl Paulus da 2 bis 3 Jahre circa gewirkt hat in dieser Gemeinde und sie selbst gegründet hat sozusagen in der 3. Missionsreise, wissen wir, das ist etwas, was sie hören mussten, was wir hören müssen. Und es ist gut, auch Themen zu hören, aber es ist auch wichtig, mal zu sehen, es ist ein Brief. Es ist geleitet durch den Heiligen Geist und wir können und dürfen ihn auch studieren und lesen und darüber uns austauschen. Nun lasst uns vorfahren mit Vers 6. Jetzt sehen wir nämlich den Grund, ja, den Grund unserer Erlösung. Das ist interessant, wie Paulus ihn auslegt. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Ja, also wir sind errettet, ja, wir sind Söhne Gottes, das war der Plan von Gott, dass er seinen Sohn opfert, und Töchter Gottes sind wir auch, und zum Lob, das Ganze wurde zum Lob der Herrlichkeit, ja, es geht nicht darum, dass ich der Hölle alleine entkomme, dem Fegefeuer. Unsere Errettung dient nicht nur uns, das ist eine Fehlannahme, es ist etwas, was verkündigt wird, immer wieder und immer wieder, aber das ist nicht der einzige Grund. Und ich denke, der wichtigere Grund ist nicht, dass ich erlöst bin und dass es mir gut geht, wie wir das so gerne hören als Menschen, weil es sich alles am liebsten um mich dreht. Nein, es dreht sich um Gott. Deine Erlösung dreht sich um Gott. Um seine Herrlichkeit. Gott möchte, dass du erlöst bist, damit seine Herrlichkeit noch mehr betont wird. Interessanter Gedanke, oder? Den Paulus hier uns vermittelt. Und auch den Menschen damals, den Christen, ja, und er hat uns dadurch begnadigt, steht hier. Er betont so stark die Herrlichkeit Gottes. Und hat Gott diese Herrlichkeit nötig? Ist er nicht schon so allmächtig? Könnte man denken, oder? Fragen. Sind Fragen erlaubt als Christen solche, oder ist das zu heftig, die Frage? Das geht doch nicht als Christ. Nein, ich denke, sie sind erlaubt und es ist wichtig, darüber nachzudenken und darauf zu kommen, warum ist es so, dass Gott diese Herrlichkeit in Anspruch nimmt? Nun, ein kleines Beispiel, was uns dabei hilft, zu verstehen, warum es Gott wichtig ist, dass er die Herrlichkeit bekommt und warum es Jesus Christus wichtig war, für unsere Erlösung zu sterben, um die Herrlichkeit des Vaters zu vermehren. Stellt euch vor, ihr seht jetzt das Beispiel von vorhin, das Waisenhaus, es brennt, die Kinder sind drin, sie verbrennen da drin, sie sterben gerade, ein giftiger Rauch ist drin, ihr seht es und einer der Zuschauer löst sich von seiner Starre, rennt rein und verschwindet in diesem brennenden Haus und kommt raus mit einem Kind in seinem Arm und rennt wieder rein, und bis er alle Kinder aus diesem Waisenhaus gerettet hat und rennt wieder rein und er verbrennt, er legt seinen Wunden und stirbt. Genauso hat es Jesus Christus gemacht. Er ist in unsere Welt gekommen und hat sich geopfert für uns, damit wir errettet sind. Nun stellt euch vor, diese Kinder kommen raus. Keines der Kinder, denke ich, würde vergessen zu fragen, was ist denn mit dem Mann, der mich gerettet hat? Geht's dem gut? Alle würden fragen, was ist mit dem Mann passiert, der gerade reingerannt ist, der mich gerettet hat. Ich verdanke ihm mein Leben. Das ist normal und es gebührt sich, dass man seinem Retter dankt. Ja, das ist das Normalste der Welt. Also nur um diese Frage zu beantworten. Ja, Gott gebührt diese Herrlichkeit. Er ist stolz auf seinen Sohn, dass dieser Sohn der Held der Weltgeschichte war und sich geopfert hat am Kreuz als Unschuldiger. Er hätte doch einfach Zuschauer dieses brennenden Waisenhauses sein können, und auch nichts machen müssen. Ja, er war ja schon herrlich, er war ja schon allmächtig, er war ja schon in der Herrlichkeit des Vaters, Jesus. Aber nein, er hat alles verlassen. Er ist ein Held, er hat sich geopfert. Und er wusste, in das brennende Haus, wenn ich da reinrenne, ich sterbe. Und es ist mir egal, ich mache es dennoch. Das hat Jesus vollbracht. Und deswegen gebührt ihm unser Dank, unser ganzes Leben. Er hat den Anspruch darauf. Wir gehören ihm als seine Kinder, also Gott dem Vater. Und es ist schön, es ist natürlich nur ein makelhaftes, ein kleines Beispiel. Es hat Fehler. Aber es hilft uns zu verdeutlichen, dass es richtig ist, Danke zu sagen und die Ehre dem zu geben, dem Ehre gebührt. Es ist richtig. Und Gott gebührt die Ehre. Jesus gebührt die Ehre. Er gab alles. Und dennoch, wenn wir einen Dienst vollbringen und die Ehre nicht bekommen, sind wir sauer. Ja? Ich habe doch den Dienst gemacht und keiner hat mir gedankt. Hast du es für den Herrn gemacht? Ich weiß nicht. Also da muss man sich selbst hinterfragen und sich das nochmal vielleicht als Beispiel vorstellen. Das ist so, als ob, und genau die Selbstgerechtigkeit ist ja genau das. Das ist selbstgerecht, wenn wir uns sehnen nach dem Lob der Menschen. Es ist selbstgerecht. Es ist absolut falsch. Es ist nicht richtig als Christen. Für christliche Dienste rede ich. Ja, es gibt viele Menschen, die leben immer heiliger und sie denken dann wirklich, ja, irgendwann, ich bin gerecht. Ich bin gerecht, weil ich so lebe. Oder weil ich so viel weiß, in der Theologie fortgeschritten bin. Das alles ist wertlos. Allein die Gnade rettet. Und es ist so, als ob eines dieser geretteten Kinder vom Beispiel eben sagte, ich wurde gerettet, nicht weil der Mann mich rausgetragen hat, sondern weil ich eine Socke gegen meine Nase gedrückt habe, als er rausrennte mit mir. Es ist paradox. Es ist verrückt, was wir machen. Ja, wenn wir es verbildlichen, aber dennoch tun wir es. Und es ist wichtig, sich zu demütigen, wieder zu Gott zurückzukehren und zu sagen, Herr, allein deine Gnade rettet mich. Nichts, was ich tue im Alltag, ist gut. Nichts ist von Bestand. Nichts hat Bestand. Nur deine Gnade wird das sein, was mich vor deinem Vater bewahren wird, vor seinem Zorn retten wird. Ja, es ist die Liebe, die uns bedeckt. Seine Gnade ist nicht ein Reden, sondern es ist wirklich die Tat. Seine Gnade, Gottes Gnade ist die Tat, die Jesus am Opfer vollbracht hat. Das ist die Gnade und sie ist unendlich. Im Vers 7 sehen wir das jetzt nochmal ganz deutlich. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Ja, in Jesus Christus besteht unsere Hoffnung, unsere Erlösung, nicht in uns selbst, wie wir gerade verdeutlicht bekommen haben, nur sein Blut. Nur er macht den Unterschied. Du musst glauben daran, dass Jesus Christus dein Erlöser ist, dass er Gott selbst ist und diese Vergebung in Anspruch nehmen und nicht in einer Theorie und einer theoretischen Praxis, sondern in einer echten, verändernden Praxis. Du musst dich abwenden von deiner Sünde und hinwenden zu Gott. Und so erlangen wir auch diese Vergebung. Und nach welchem Stand, nach welchem Maß kriegen wir denn Vergebung? Wie oft vergibt uns der Herr? Wir sehen hier nach dem Reichtum seiner Gnade. Ja, also wie groß seine Gnade ist, so viel wird dir vergeben. Ja, das sagt hier der Vers. Und wir sehen dann die Beschreibung in Vers 8, wie groß diese Gnade ist, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Ja, Jesus Christus hat uns das Erlebnis der Gnade gegeben. Am Kreuz hat er ja bezahlt. Und das hat uns überströmt. Das überströmt die gesamte Menschheit. Ja, ich war mal als kleines Kind, da hatte ich noch schwache Beine, ich war noch jung, in einem Fluss und der hatte eine starke Strömung. Und das hat direkt meine Füße weggerissen und ich war direkt im Kopf unterm Wasser. Es war stark. Da habe ich gemerkt, ja, das ist eine Strömung. Gegen die hat ein Mensch mit seiner Kraft keine Chance. Und genauso ist die Gnade Gottes. Sie ist nicht nur überfließend, wie ein Becher, der voll ist, ja, wie wir es kennen aus dem Psalmen, sondern sie ist auch überströmend. Das ist eine Kraft, die uns weghaut. Und die gesamte Menschheit weghaut. Die gesamte Sünde der Menschheit, sie ist vergeben, wenn sie es will. Wenn die Menschheit es will. Die gesamte Sünde heißt die Sünde der Vergangenheit, die Sünde der Gegenwart und der Zukunft. Wer weiß, wie lange noch dieser Planet besteht und wie viele Sünden noch geschehen werden. Ja, all das überströmt Gottes Gnade. Sie ist nicht nur heute neu für uns, sondern sie ist jeden Tag neu, denn sie ist unausschöpflich. Und diese Gnade ist das, was uns gerecht spricht, das, was uns gerecht sprechen kann. Wir müssen es in Anspruch nehmen. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, fasse diesen Entschluss nicht irgendwann, fasse ihn jetzt, dass du diese Gnade benötigst. Und denke nicht, bloß nicht, weil es ist Sünde, so zu denken, dass Gottes Gnade nicht ausreicht, dass deine Sünde so groß ist, das kann man nicht vergeben, das ist zu schlimm. Ja, ich bin zuversichtlich, diese Gnade bedeckt jede Bosheit der gesamten Menschheit. Das heißt auch von Adolf Hitler die Sünde oder von Caesar oder von sonstigen schrecklichen Monstern, die sich als Menschen taten, könnte man sehen aus menschlicher Sicht. Aber Gottes Gnade ist größer. Sie ist viel größer. Sie ist unendlich. Sie kann allen Menschen vergeben. Das sagt uns hier die Bibel. Und das ist schön zu verstehen, dass unser Stolz falsch ist. Das ist eine falsche Demut ist, die wir oft haben, warum wir nicht zu Gott kommen mit unseren Sünden. Und es ist wichtig, dahin zu gehen, wie es im Grußwort hat, um den Frieden zu erlangen, den wir nötig haben. Und das Ganze ist es, ich finde das so beeindruckend, dass im Vers 8 steht, in aller Weisheit hat Jesus Christus das getan und in Einsicht. Das heißt, in dieser großen Weisheit, in der er die Welt erschaffen hat, hat er sich darauf eingelassen zu sterben. Es war ein ganz bewusster Entschluss. Nicht so, ach ja, ich mach's, weil es nur Gott will. Nein, in aller Weisheit und Einsicht hat Jesus erkannt, das ist das Richtige. Ich will sterben für dich. Ich will sterben für dich. Nimm dieses Angebot an und bekehre dich. Du wirst in der Hölle landen ansonsten. Das ist schrecklich und unnötig. Unnötig. Er hat sich geopfert. Der Weg zum Vater ist frei. Und das ist das Schöne hier in diesen Versen, wie Vers 8 ein Thema abschließt. Ja, ich habe ja gesagt, der Satz ist groß, es geht bis Vers 14. Nun wollen wir in Vers 9 nur reinschnuppern, weil es ist ein neues Thema. Es behandelt ein Geheimnis. Und ich sage gleich nochmal, nachdem ich es gelesen habe, ein bisschen was dazu. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm. Ja, also hier spricht es über ein Geheimnis. Und das Geheimnis gilt für das Alte Testament. Jetzt ist es kein Geheimnis mehr, es ist bekannt gemacht. Damals im Alten Testament, das heißt in der größten Zeit, wo es die Heilige Schrift gab, wo es das Alte Testament, das Gesetz gab, da war das immer verborgen. Die Menschen wussten nicht, was das heißt. Aber für uns ist es offensichtlich, was es heißt. Oder ist es das nicht? Es gibt drei Geheimnisse im Epheserbrief, die wir alle zusammen entdecken wollen und wirklich gucken wollen, was ist das große Geheimnis, was sich so viele Millionen Menschen, was sie nicht wussten, was uns aber bekannt gemacht wird hier. Und das werden wir nächste Mal gucken. Es ist ein Geheimnis, was groß ist und was eine Wahrheit ist, die für uns verändern sein sollte. Und so sehen wir, wenn wir diese Verse im Zusammenhang sehen, sind sie wirklich das, was die Christen aufbaut. Das, was die Christen zu Kraft gibt, rauszugehen auf die Straßen von Ephesus und zu verkündigen. Und sie sind daraufhin zum Missionszentrum geworden der damaligen Welt, der damaligen Kleinasien, das war die Welt, das war das Zentrum neben Griechenland. Aber es war das Zentrum, ja. Und ja, sie konnten es tun, weil sie hier diese ganzen Sachen gehört und gelesen haben, die der Heilige Geist Paulus befohlen hat zu schreiben. Und so möchte ich uns Mut machen, darüber nochmal nachzudenken und zu gucken, wirklich diese Zusammenhänge zu entschlüsseln von den Briefen, ganz besonders die Paulus geschrieben hat, denn sie sind sehr verpackt und sehr schwer zu verstehen. Man muss sich Zeit nehmen und da wirklich reinfuchsen. Und es macht Spaß, denn der Heilige Geist will uns das offenbaren. Möge der Herr uns einfach segnen dabei. Amen.